Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Heute mal wieder eine Interview-Folge. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder ein Format haben, wo wir jemanden eingeladen haben, der auch dieser Einladung gefolgt ist. Und ich begrüße ganz herzlich die Saskia Rau im Podcast. Hallo, hallo Saskia.
Hallo, grüß dich, Anna.
Schön, dass du da bist und vor allem schön, dass du dieser Einladung hier gefolgt bist. Du hast ein tolles Thema. Wir werden heute über ein Thema sprechen, was, glaube ich, so den meisten gar nicht so bewusst ist und was mir persönlich auch gar nicht so bewusst war, sondern was dann erst in unseren gemeinsamen Gesprächen sich so gezeigt hat, wo ich dachte, ja stimmt, das ist schon ein Thema, womit wir uns auch beschäftigen müssen. Deshalb freue ich mich sehr, dass du zu diesem Thema heute da bist. Bevor wir einsteigen, erzähl doch mal ein bisschen was, wo kommst du her, was machst du, was ist deine Aufgabe montags bis freitags und vielleicht auch darüber hinaus und zu welchem Thema oder für welches Thema machst du dich aktuell sehr stark?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Verortet bin ich im Süden von Deutschland, in Ulm beziehungsweise im Allgäu und mein beruflicher Kontext, ich habe Arbeits- und Organisationspsychologie mit dem Schwerpunkt Sicherheit und Gesundheit studiert und dabei auch die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht, sodass ich mich schon relativ früh mit der Thematik Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz beschäftigt habe beziehungsweise in Berührung gekommen bin. Und ja, während meines Studiums wurde mir bewusst, wie zentral gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen für die mentale und psychische Gesundheit sind. Und insbesondere hat mir es halt total viel Freude gemacht, präventiv zu wirken und systemisch zu denken. So dass man nicht nur die Symptome behandelt, sondern eben Strukturen mitgestaltet, insbesondere weil ich ja im Rahmen meiner ehemaligen beruflichen Tätigkeit bei der Berufsgenossenschaft eben auch mitbekommen habe oder leider sehen musste, was ja für Folgen entstehen können und auch was für ein Leiden manche Menschen haben, die eben dann einen Arbeitsunfall erlitten haben. Und ja, da bin ich jetzt auch so ein bisschen unterwegs, insbesondere im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement im Rahmen meiner freiberuflichen Tätigkeit.
Was machst du heute beruflich?
Bitte?
Wo bist du? Womit beschäftigst du dich heute beruflich stark?
Ja, also ich bin irgendwie immer noch ein Kind der Rehabilitation auf der einen Seite und ein Kind der Prävention, also auf der einen Seite bei der DGUV und bin da im Bereich berufliche Teilhabe beratend tätig, was total spannend ist. Und auf der anderen Seite existiert eben die Freiberuflichkeit, wo es total präventiv zur Sache geht. Und ich da auch an der Hochschule zum Teil bin, weswegen ich da eben auch auf die Thematik, über die wir heute sprechen, mehr oder weniger gestoßen bin. Aber ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen.
Genau. Wann war für dich klar oder wie bist du zu dem Studiengang Arbeits- und Organisationspsychologie gekommen? Was war dein Motivator, das zu tun?
Gute Frage. Tatsächlich resultiert es, glaube ich, so ein bisschen aus meiner Bachelorarbeit. Diese Bachelorarbeit hat ein sehr rehabilitatives Thema und war eben in der Psychologie verortet. Und ich habe die damals schon bei Professor Dr. Bindemuth, den du ja auch schon kennst und mit ihm einen Podcast gemacht hast, geschrieben. Und da ging es sehr viel um die Heilverfahrenssteuerung von Arbeitsunfällen mit psychischen Unfallfolgen. Und dann habe ich mir halt auch so ein bisschen angeguckt, hey, wie waren denn die Unfallhergänge, beziehungsweise was war denn das Unfallereignis? Und das hat mich irgendwie so ein bisschen inspiriert und dann auch mit dem Gespräch oder durch ein Gespräch mit Professor Dr. Bindemuth in diese Richtung zu gehen und eben weg von Reha hin zu Prävention. Und ich bin überglücklich, dass ich es gemacht habe, weil es mir total viel Spaß macht und ich es super spannend finde.
Okay, sehr cool. Ja, wir wollen ja heute über das Thema Neurodiversität sprechen. Ich glaube, alleine das Wort ist schon etwas, wo gar nicht jeder etwas mit anfangen kann, ne? Ich glaube, der ein oder andere vielleicht so im Kontext auch von Kindern, da liest man das ab und zu mal. Dann vielleicht auch so, wenn Kinder dann in die Schule gehen, auch da wird das schon mal ab und zu ein Thema. Aber da kannte ich zumindest das Wort her, ne? Aber dass man das Wort oder eben auch, wir werden ja darüber sprechen, was es ist, ne? Im Kontext des Arbeitsalltages hat oder dass es einem dort begegnet, das war bisher bei mir überhaupt nicht der Fall. Und ich würde mal fast behaupten, dass das für einen Großteil der Hörerinnen und Hörer auch zutrifft. Vielleicht kannst du mal so einen kleinen Einblick geben. Zum einen, wie bist du zu diesem Thema gekommen? War das auch so mal ähnlich, wie du es gerade schon ein bisschen beschrieben hast? Und dass wir dann mal gemeinsam schauen, was ist denn das? Was meint das? Wie grenzt es vielleicht auch andere Eigenschaften voneinander ab, dass du mal einen kleinen Einblick gibst, was das eigentlich genau ist?
Ja, total gern. Ich musste tatsächlich über die Frage, wie ich zu dem Thema ursprünglich gekommen bin, ein bisschen nachdenken. Aber ich glaube, es ist auf zwei Aspekte zurückzuführen. Also einmal durch meine Arbeit an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg habe ich vor einem guten Jahr, ja, jetzt schon ein bisschen länger her, mit Professor Dr. Windemuth ein sehr interessantes und langes Gespräch geführt, weil er sich damit auseinandergesetzt hat und er ist ja klinischer Psychologe und ja, wir hatten da ein bisschen unterschiedliche Betrachtungsweisen. Eben er aus der klinischen Psychologie, ich aus der Arbeitspsychologie und dann haben wir gemerkt, boah, das ist total spannend, diese Schnittstelle und irgendwie dazu gibt's gar nichts. Natürlich, so Schnittstellen, Themen sind auch nicht immer ganz so beliebt in der Wissenschaft, aber wir haben es uns dann zur Aufgabe gemacht, uns damit intensiver zu beschäftigen und haben da auch ein Forschungsprojekt angeboten. Und ja, wir selber haben jetzt gemeinsam auch vor kurzem an der ASU einen Beitrag dazu veröffentlicht. Das war der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, eben im Rahmen meiner Freiberuflichkeit mache ich ja auch immer wieder Coachings an so Gesundheitstagen in Unternehmen. Und da durfte ich immer wieder Menschen kennenlernen, die mir eben von verschiedensten Herausforderungen erzählt haben, und sich selber als neurodivergent beschrieben haben. Also oftmals gab es da auch eine Diagnose schon dazu, manchmal auch nicht. Und ja, dann habe ich mich damit mehr und mehr beschäftigt und auch gemerkt, wie präsent eigentlich diese Thematik heutzutage ist. Und habe auch festgestellt, es begegnet uns öfters, als wir eigentlich ursprünglich denken. Also auch sehr bekannte Persönlichkeiten, ne? Oder auch Serien. Da ist oftmals Neurodivergenz ein Thema. Aber ja, ich hatte auch lange da gar keinen Zugang dazu und finde es aber total spannend. Und seitdem ist es ein sehr großer Teil in meinem Leben und nimmt auch sehr viel, ja, Zeit in Anspruch. Genau.
Jetzt hast du das so angeteasert, jetzt muss ich natürlich nachfragen, was waren denn die unterschiedlichen Positionen aus der klinischen Psychologie und auch, ich sag mal, dann aus deiner Perspektive zu dem Thema, wie gehen wir mit Neurodivergenz um?
Ja, vielleicht in aller Kürze. Die klinischen Psychologen gucken natürlich immer aus einem sehr therapeutischen, aus einem sehr therapeutischen Blickwinkel drauf und sind eben sehr viel bei der Person. Und die Arbeitspsychologen schauen natürlich immer sehr auf die Arbeitsbedingungen, also wie müssen die gestaltet sein? Und dann hat man da natürlich unterschiedliche Ansätze. Und das Schöne ist, dass in der Kombination jetzt wir eben beides berücksichtigen und da auch so einen integrativen ja, Ansatz verfolgen, weil wir glauben, dass es dann eben auch wirklich funktionieren kann. Also natürlich kann ich nicht nur sagen, okay, ich mache Arbeitsbedingungen und passe die an und die Person passt sich aber nicht an und gleichzeitig kann ich aber nicht sagen, die Person muss sich jetzt an alles anpassen und meine Arbeitsbedingungen bleiben genauso, wie sie sind. Also ich glaube, wir müssen beide Schrauben drehen, dass es funktioniert. Und
Ja,
ja, am
okay.
Ende ist es, glaube ich, so eine ganz gute und interessante Ergänzung mit spannenden Diskussionen.
Ja, das stimmt. Das glaube ich auf jeden Fall. Was bedeutet denn Neurodiversität?
Neurodiversität beschreibt die menschliche und die natürliche Vielfalt eigentlich von neurologischen Funktionsweisen. Also vereinfacht gesagt, grundsätzlich, wir unterscheiden uns ja alle so ein bisschen, ne? Und unsere Gehirne sind auch alle ein bisschen unterschiedlich. Deins ist anders als meins, aber es gibt eben die einen, die sich mehr unterscheiden und dann eben manche, die sich weniger unterscheiden. Und der Begriff der Neurodiversität betont einfach, ja, dass es diese Unterschiede keine Defizite sind, sondern einfach, ja, Varianten menschlicher Wahrnehmung, Informationsverarbeitung und am Ende auch Kommunikation. Und ja, vielleicht nochmal übertragen auf den beruflichen Kontext, ist es halt total wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, weil Arbeitsumgebungen zum aktuellen Zeitpunkt primär eigentlich auf neurotypische Bedürfnisse ausgerichtet sind und dadurch natürlich aber auch Talente und Perspektiven neurodivergenter Menschen oft verloren gehen oder nicht berücksichtigt werden.
Wie, wenn jetzt jemand quasi zuhört und jetzt hat er neurodivergent und neurotypisch und sich fragt, okay, kenne ich jemanden, der neurodivergent ist? Woran kann ich das erkennen? Also wie könnte man das erklären, anhand welcher Merkmale vielleicht man auch so eine Neurodivergenz erkennen kann? Oder kann man das gar nicht?
Ich glaube, so auf den ersten Blick ist es schwierig. Aber vielleicht hilft es jetzt erstmal, wenn wir Neurodivergenz und Neurotypisch nochmal definieren. Also Neurodivergenz bezeichnet Menschen, deren neurologische Wahrnehmung und Verarbeitung von der gesellschaftlichen Norm abweicht. Darunter fällt beispielsweise Autismus, ADHS, Dyslexie, Dyskalkulie. Also genau,
Das gehört
diese.
auch dazu.
Genau, das gehört auch
Okay.
dazu. In der Wissenschaft ist es noch nicht so ganz abschließend geklärt, welche weiteren neuronalen Besonderheiten dazugehören. Manche Stimmen sagen, dass die Hochsensibilität oder auch beispielsweise das Tourette-Syndrom damit eingeschlossen ist. Aber genau, da ist man sich noch nicht so ganz einig. Was wichtig ist, Divergenz ist immer eine Anlage. Also wenn wir jetzt eine Person haben, die einen Arbeitsunfall hat und eine neuronale Verletzung hat oder halt irgendwie ja, Gehirnunfallfolgen vorliegen, dann fällt er nie unter den Bereich Neurodivergenz. Also es ist wirklich eine Anlage. Und ja, wie kann man das erkennen? Also natürlich gibt es oftmals so Eigenschaften, die vielleicht eher neurodivergent sind, wenn wir jetzt die einzelnen ja, Besonderheiten wie zum Beispiel Autisten anschauen, aber so ganz klar und auf der Stirn geschrieben ist es natürlich auch nicht. Also genau. Und da steckt ja oft auch eine Diagnostik dann dahinter, auch wenn ich dieses Wort Diagnostik und Diagnose in dem Zusammenhang gar nicht so ganz gern benutze, aber am Ende ist es so.
Und neurotypisch sind dann quasi alle anderen.
Genau, also quasi alle Menschen, deren neurologische Funktion der Norm entspricht. Also wenn es eine Norm gibt, aber wir denken oft in Normen, die gaußsche Normalverteilung, ne?
Ja.
Und die zieht da, das zieht da eben auch.
Wie ist das denn heute? Weißt du oder weißt du, wie groß ist der Anteil der neurodivergenten Menschen in Deutschland? So oder über die Gesamtbevölkerung?
Ja, die Zahlen sind da natürlich so ein bisschen
Hm.
schwammig, weil man sich ja noch gar nicht so ganz einig ist, was zählt rein und was zählt nicht rein. Aber so ganz grob sagt man zwischen 15 und 20% der deutschen Bevölkerung, also am Ende jeder Fünfte. Und das ist natürlich schon, finde ich, eine große Zahl.
Was bedeutet denn für, wenn ich jetzt ein neurodivergenter Mensch bin oder eine neurodivergente Veranlagung habe, was bedeutet denn für mich, oder was bedeutet das für mich auf der Arbeit, in meinem Arbeitsplatz? Welche Herausforderungen habe ich vielleicht, die andere oder neurotypische Menschen nicht haben?
Ja, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Es kommt ja immer ganz auf den Arbeitsplatz an, ne? Und auch innerhalb der Neurodivergenzen unterscheiden sich die. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Autisten oder eine Autistin nehmen und wir stellen uns so einen ganz klassischen Bürojob vor und diese Person arbeitet in einem Großraumbüro. dann ist für die oftmals eine ganz große Herausforderung, die Umgebung, wenn die Umgebung sehr stark ja, mit Reizen versehen ist. Also Autistinnen und Autisten sind sehr reizempfindlich, weil diese Personen wesentlich mehr Reize wahrnehmen als wir neurotypische Personen. Und da kann natürlich Lautstärke oder verschiedene Lichteinstellungen auf die viel intensiver wirken und am Ende auch viel mehr Stress auslösen, als beispielsweise bei dir und mir. Aber das ist nur ein Beispiel.
Okay. Und wenn man jetzt, jetzt steht dir ja, jetzt hast du ja eben auch so ein bisschen erzählt, dass ihr darauf aufmerksam geworden seid, auf dieses Thema, ne? Und welche Herausforderungen haben wir gerade in der Arbeitswelt vielleicht? Zum einen würde ich jetzt mal fast sagen, dass sich dessen keiner bewusst ist, ne? Aber was kommt vielleicht auch noch als Herausforderung dann hinzu? Du hast jetzt gerade schon mal so eine Situation beschrieben, wo das vielleicht für neurodivergente Menschen auch einfach so ein bisschen so eine Herausforderung ist, dann dort zu arbeiten. Was haben wir da für konkrete Herausforderungen, vielleicht auch in den Betrieben und Unternehmen, bezogen auf die Arbeitsumgebung, Arbeitsgestaltung? Vielleicht kannst du uns da mal so einen Einblick geben.
Ja, ich glaube, die ganz große Herausforderung in den Betrieben ist aktuell auf der einen Seite, ja, man weiß noch nicht, wie man damit umgeht oder was man tun soll. Und oftmals, wenn aber das auch nicht bekannt ist, also auch manchmal ist den Personen das ja selber noch gar nicht bekannt, weil auch die Diagnostik da können wir gern später auch nochmal drüber reden, hat sich unglaublich gewandelt in den letzten 10 bis 15 Jahren. Und alle Menschen, die natürlich jetzt schon länger im Erwerbsleben sind, sind oftmals dann nicht diagnostiziert. Und diese neurodivergenten Personen sind ja oftmals von einer hohen Fluktuation, einer Unter- oder Unbeschäftigung betroffen. Und man merkt irgendwie, okay, es irgendwo gibt da Konflikte oder Herausforderungen und man wird dem Ganzen nicht so Herr. Und man muss natürlich auch in anderen Bereichen mit diesen Personen ein bisschen anders umgehen. Also ganz klassisches Beispiel, wir stellen uns jetzt einen Bewerbungsprozess vor und wenn ich einem Autisten oder einer Autistin die Hand gebe beim Bewerbungsgespräch, kann das ein extremer Stressfaktor für die Person sein. Für dich und mich wäre es ganz normal. So, und dann können die aber vielleicht das eine oder andere gar nicht. Und auch wenn wir über demografischen Wandel und Fachkräftemangel sprechen, ne? Also neurodivergente Personen haben oftmals Inselbegabungen. Autistinnen und Autisten, oftmals sehr analytisch, heißt, die haben ein unglaubliches Potenzial. Personen mit ADHS sind oftmals sehr kreativ, also auch in diesen Bereichen ein unglaubliches Potenzial für Unternehmen. Aber natürlich, ich muss wissen, wie ich damit umgehe und wie müssen Strukturen sein, wie müssen aber auch Führungskräfte geschult sein, dass das funktioniert und dass es halt nicht zu Missverständnissen kommt.
Ja, okay. Okay, wie kann denn so eine Arbeitsumgebung gestaltet sein, dass neurodivergente Menschen da vielleicht auch gut zurechtkommen? Oder eben genau diese Stärken und Inselbegabungen, die du jetzt gerade angesprochen hast. Nennt man das wirklich so Inselbegabung? Ist
Ja,
das so
ja.
der Fachbegriff dafür?
Ja, also vielleicht in der Psychologie könnten wir da auch noch einen anderen
Okay.
Begriff finden, ne? Aber Inselbegabungen liest man sehr, sehr häufig, ja.
Okay. Ja, was muss denn oder wie muss denn Arbeitsumgebung gestaltet sein, um genau sowas dann vielleicht auch zu stärken, ne? Also Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen.
Genau. Du hast es eigentlich schon angesprochen, ne? Also das ist auf jeden Fall eine super Herangehensweise, wenn man Stärken stärken will und weggeht von Schwächen schwächen. Aber ja, erstmal ist es eine sehr große und komplexe Frage, liebe Anna. Ich versuche die mal zu beantworten.
Wir können uns ja vorarbeiten, Stück für Stück.
Genau. Und mal gucken, was wir da noch so alles jetzt auch im Laufe der Zeit dazu rausfinden werden. Ich
Ja.
glaube, es liegt an zwei oder zwei Dinge sind so, ja, so Schlüsse, die eben ja, dazu beitragen, dass eine Arbeitsumgebung gut gestaltet ist. Und zwar einmal eine gewisse Flexibilität, ne? Also wenn wir halt ja, Arbeitszeiten anschauen oder auch die Gestaltung von Räumen, Kommunikationsformen. Wir hatten vorhin schon einmal so diese reizreduzierten Umgebungen, klare Strukturen. Schriftliche Absprachen sind besser als mündliche für diese Personen, auch Personen mit ADHS. Sind eher vergesslich oder ja, das ist jetzt auch sehr, sehr plakativ, aber wenn was fest niedergeschrieben ist, dann ist es für die greifbarer. Und am Ende ist es halt auch so, dass die Menschen grundsätzlich ganz genau wissen, was sie brauchen. Heißt, da ins Gespräch zu gehen und auch nach deren individuellen Bedürfnissen zu fragen. Und diese One-Size-Fits-All-Lösung greift da halt eben nicht. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was wir in den Gefährdungsbeurteilungen da aktuell haben. Genau. Und Arbeitsgestaltung, also viel, was eben Reizreduzierung betrifft, jetzt nicht nur bei Autisten, sondern auch bei ADHSlern, eine Umgebung mit ganz vielen Reizen lenkt natürlich total ab, ne? Und das triggert das ja noch viel mehr, dass die sich schwer tun zu konzentrieren, weil da ist ja so viel los, womit man sich beschäftigen kann. Ja, genau. Ich glaube so, das sind die zwei Schlüsselbegriffe, also Flexibilität und aber auch dann Kommunikation und die Interaktion direkt mit diesen Personen.
Ja, das ist, glaube ich, schon sehr spannendes und eben auch, ne, wie du das gerade gesagt hast, gar nicht so einfach zu beantworten, das Thema, weil es gibt ja nicht nur in so einem Arbeitsteam einen Chef und einen Mitarbeiter, der vielleicht neurodivergent ist, ne, sondern es gibt ja ein ganzes Team.
Ja.
Und da sind dann vielleicht auch viele neurotypische Menschen mit dabei, der größte Anteil, ne, wenn wir jetzt die 20% mal nehmen. Aber die, ich sag mal, diese Maßnahmen, die ja vielleicht oder das Gestalten der Arbeitsumgebung, was neurodivergenten Menschen dann helfen würde, ist ja nicht nur beeinflussbar quasi durch den Vorgesetzten, der das vielleicht ein Stück weit nochmal mehr in der Hand hat, aber eben auch stark. Wird ja auch stark beeinflusst von den Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht nicht unbedingt auch mit in so einem Großraumbüro sitzen, aber natürlich Kommunikation mitgestalten, Prozesse mitgestalten, ne? Auch die Zusammenarbeit mitgestalten, ne? Wie schafft man es? Zum einen, vielleicht teilen wir die Frage so in zwei Sachen auf. Einmal Führung, so als ein Part, ne? Wie schaffe ich vielleicht als Führungskraft, wenn ich das Gefühl habe, ich habe hier einen jemand, der ist irgendwie ein bisschen anders als die anderen, ne? Und wenn ich dem das nicht schriftlich aufgeschrieben habe, dann versteht er das nicht, ne? Und dann vielleicht auch die Herausforderung zu haben, ich möchte schon verstehen und diesen Mitarbeiter auch halten, weil er gut ist in dem, was er tut. Und auf der anderen Seite eben aber auch diese Zusammenarbeit in Teams zwischen vielleicht neurotypischen und neurodivergenten Menschen.
Ja, eine komplexe Frage nach der anderen. Aber wir fangen jetzt mal bei der Führungskraft an. Ich glaube, ja, Führungskräfte brauchen einfach Wissen über Neurodivergenz beziehungsweise Neurodiversität, Empathie und auch die Bereitschaft so zur individuellen Anpassung. Also so dieses total standardisierte funktioniert halt mehr und mehr nicht. Und dabei ist es halt auch wichtig, dass diese Vielfalt nicht nur toleriert wird, sondern dass wir das halt ganz aktiv wertschätzen, weil, wie gesagt, diese Personen sind oder können extreme Leistungsträger sein, weil die in ihren Inselbegabungen oftmals neurotypische Personen in ihrer Leistung wirklich übersteigen. Dafür braucht es aber natürlich auch Verständnis und ein Klima der Offenheit und ja, in dem aber auch Rücksichtnahme nicht so eine Sonderbehandlung ist, sondern irgendwie vielmehr ein Teilen eines inklusiven Miteinanders. Und was mir auch noch auffällt, ist dieser, du hast es vorhin schon schön gesagt, ne? Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Also ich würde davon abraten, Führungskräfte, ja, da oder Führung, ich würde gerne Führungskräfte davon abhalten, zu versuchen, beispielsweise aus einem Autisten oder aus einer Autistin einen riesen Rhetoriker zu machen und jemand, der total toll präsentieren kann und kommunikative Skills hat. Das ist bei diesen Personen eher oftmals eine Herausforderung für die Person selbst. Heißt, dass wir da eben das erkennen, okay, das ist eine Schwäche, aber es ist in Ordnung. Die Person hat einfach eine andere Stärke. Genauso wie wir halt unterschiedliche Stärken haben, haben ja auch neurotypische. Da muss man vielleicht auch in Teams einfach unterschiedlich dann agieren oder unterschiedliche Fokussierungen setzen. Dann gibt es halt eine Person, die ein totaler Analytiker ist, und dann gibt es halt eine andere, die Ergebnisse super präsentieren kann. Gleichzeitig braucht es da natürlich sehr viel Verständnis und Wertschätzung, dass es funktioniert. Aber verschiedenste amerikanische Unternehmen zeigen, dass es funktionieren kann. Also da sind die Amerikaner uns ein bisschen voraus, weil es da schon so ein paar gibt, die das Potenzial von diesen Menschen erkannt haben und ja eigene Programme entwickelt haben und die eben ja zusammenarbeiten. Und da gibt es eben neurodivergente und neurotypische. Und wenn man sich ja deren Zahlen anschaut, dann muss es ja wohl funktionieren, weil sonst wären sie nicht so erfolgreich.
Hast du ein Beispiel aus eines amerikanischen Unternehmens?
Ja, also zwei, ich glaube, so die zwei größten und bekanntesten ist einmal SAP und Microsoft. Genau, also bei SAP wird es jetzt wird's interessant, weil die haben ein ganzes Programm dazu aufgestellt, und ja, das ist wirklich grandios, was die da auf die Beine gestellt haben. Mal gucken, wie die politische Lage da jetzt auch in Amerika, was die Diversität angeht, sich ja auswirkt. Aber genau, diese zwei haben schon integriert und sind da ganz vorne mit dabei.
Ja, okay. SAP hat ja auch sehr, sehr viel gemacht zum Thema Achtsamkeit, ne? Das weiß ich. Und da auch ein sehr, sehr großes Programm, auch unternehmensweit gefahren und das ausgerollt, was ja auch zu auch tolle Erfolge hervorgebracht hat. Deshalb für dich passt das eigentlich ganz gut auch zusammen. Das hätte ich jetzt,
Ja,
wenn ich
ja.
hätte jetzt raten müssen, hätte ich auch auf SAP getippt.
Ja, genau,
Okay.
richtig.
Genau, du hattest jetzt auch schon so ein bisschen was zur Zusammenarbeit gesagt. Hast du da noch einen Punkt, den du noch ergänzen würdest oder den du vielleicht auch, den man Mitarbeitern mitgeben kann, die vielleicht Kollegen haben, wo man denkt, oh, der muss immer das Gleiche machen. Was kann man denen raten oder vielleicht auch mitgeben, ne, vielleicht mit neurodiversen Menschen auch gut umgehen zu können?
Ja, ich glaube, am Ende kann man da nur auf eine gewisse Offenheit und eine gewisse Wertschätzung appellieren. Und vielleicht noch ein weiterer Aspekt, der in dem Zusammenhang wichtig ist. Oftmals sehen wir ja nur das Verhalten von Personen und schließen dann auf Charaktereigenschaften. In der Psychologie nennen wir dieses Phänomen Attributionsfehler. Und insbesondere, wenn es irgendwie eine Verhaltensweise ist, die wir jetzt negativ wahrnehmen, ist es natürlich automatisch auch eine negative Charaktereigenschaft. Und dass man sich das immer wieder bewusst macht, diese Person ist nicht per se schlecht, sondern einfach nur anders, und die hat andere Bedürfnisse als ich, und beide dürfen existieren. Natürlich, der eine als auch der andere muss da Rücksicht nehmen. Und am Ende ist es einfach auch die Frage der Kommunikation, weil wenn das oftmals ausgesprochen ist, dann versteht man, dass es einen Grund dafür gibt. Also die Person ist nicht komisch oder sozial abweisend, jetzt nur meiner Person gegenüber, sondern es gibt Gründe dafür. Und dann können wir Menschen das besser einordnen und finden dann auch einen leichteren Umgang damit.
Okay.
Und das gilt
Wie
natürlich auch für Teams.
ja, wie kann man das in der, oder wie wird das heute? Und ich glaube heute in den meisten Unternehmen noch nicht, aber wie könnte man das rein theoretisch auch in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigen?
Ja, also tatsächlich ist mir noch keine Gefährdungsbeurteilung über den Weg gelaufen, wo es berücksichtigt ist. Ich gerne mal bei SAP anfragen, ob die es berücksichtigt haben. Wäre mal eine spannende Frage. Ja, ich glaube, am Ende braucht es in der Gefährdungsbeurteilung, das haben wir auch schon ein bisschen gemerkt, wenn wir die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungsfaktoren berücksichtigen, eine stärkere Individualisierung. Ne? Also dieses ganz standardisierte und einfach nur messen, wie wir das beispielsweise halt auch super bei Lärm machen können, funktioniert da halt oftmals ein bisschen weniger gut. sodass da vielleicht auch nochmal intensiver andere Formate zukünftig, ja, nötig werden.
Ja,
Genau.
okay, ja. Also wäre das unter welchem Gefährdungs- und Belastungsfaktor würdest du es einordnen? Oder?
Ich glaube, nur ein Belastungsfaktor kann man da gar nicht nur aufführen, sondern ich würde da, ja, am Ende sind es eigentlich die Merkmale der GDA, die da zum Greifen kommen oder zum Tragen kommen, ne? Also egal, ob das jetzt die sozialen Beziehungen sind oder Arbeitsaufgabe grundsätzlich, aber auch die Arbeitsumgebung, ne? Also da sind ja ganz viele verschiedene Bereiche, die da tangiert sind. Auch Arbeitszeit für viele ADHSler, und ich spreche da jetzt nicht für alle, aber so tendenziell eher ist Zeitmanagement eine große Herausforderung. Und wenn die natürlich die Möglichkeit haben, von bis zu arbeiten, heißt irgendwie, man kann zwischen 6 und 9 anfangen, ist es für diese Person natürlich positiv und gesundheitsfördernd, also wenn es heißt, um 8 eingestellt wird. Gleichzeitig natürlich nicht jede Arbeitsaufgabe lässt es zu. Es hat natürlich auch immer Grenzen, das ist ganz klar.
Ja, okay. Gibt es denn heute schon bestimmte Methoden, Formate, Werkzeuge, die genau für ja, diese Situation oder auch für die Unternehmen da hilfreich sein könnten?
Tatsächlich kenne ich bislang noch keine.
Aber ich hoffe, ihr seid dran.
Wir sind dran, Anna, natürlich. Wir sprechen uns dann so in 1, 2 Jahren nochmal. Dann kann ich dir hoffentlich welche präsentieren. Wir gucken mal. Nee, ich glaube, das, was ich da jetzt auch so ein bisschen drauf antworten kann und was auch Unternehmen mitnehmen können, ist, oftmals braucht es natürlich nicht diese Riesenveränderungen, ne? Die natürlich dann auch immer kostenintensiv sind, weil auch wenn wir über Arbeitsschutz sprechen, ne, die Unternehmen, du wirst es selber aus deinem Kontext kennen, es ist auch, natürlich auch immer ein wirtschaftlicher Aspekt, und ein reizarmes Arbeiten, wie beispielsweise, wenn wir jetzt eben diese Lautstärke berücksichtigen, ist zum Beispiel durch Noise-Canceling-Kopfhörer für die Personen schon mal eine super Möglichkeit, und eine Belastungsreduzierung oder eine Reduzierung am Ende von der Beanspruchung. Und gleichzeitig kommt es natürlich auch oftmals neurotypischen Personen zugute, ne? Also ich kenne wenig Menschen, die da was dagegen haben, wenn ihr Arbeitsumfeld ein bisschen ruhiger und nicht ganz so lärmintensiv ist. Also das sind Maßnahmen, die sowohl neurodivergenten als auch neurotypischen Menschen zugutekommen. Oder
Es
noch
hat
ein, ja,
sag ruhig.
ich hab noch einen weiteren Punkt. Neurodiversitätsfreundliche oder neurodivergent-freundliche Sprache. Beispielsweise Autistinnen tun sich schwer, Metaphern zu verstehen. Da haben die einfach keinen Zugang. Heißt, da ist es für die schon eine große Erleichterung, wenn die ganz klare Aussagen haben. Und zwar so, dass es unmissverständlich ist. Und das ist auch wieder so ein Aspekt. Ich muss da nicht ewig viel verändern und rein investieren, sondern auch hier rein die Sensibilisierung von einem Team, von Führungskräften, kann sich da schon positiv auswirken.
Okay, ja, okay. Ja, das sind ja Dinge, die kann man wirklich leicht und kostengünstig verändern.
Genau. Und ich glaube, das kommt immer gut an. Also ich habe noch kein Unternehmen getroffen, die dann meinen, oh nee, machen wir trotzdem nicht.
Jetzt hast du eben schon angesprochen, dass ihr da gerade dran seid. Vielleicht kannst du uns einen kurzen Ausblick auch noch mal geben, woran ihr gerade forscht, woran ihr arbeitet, worauf wir uns da vielleicht in 1, 1,5 Jahren freuen können.
Ja, wir möchten dazu forschen und wir möchten dazu ja einfach die Forschung vorantreiben, weil Es gibt wirklich so, so wenig ja, evidenzbasierte Studien und Erkenntnisse dazu, dass wir eben gucken, okay, wie sind denn die Unterschiede zwischen neurotypischen und neurodivergenten Personen in der Arbeitsgestaltung und was brauchen die? Also so dass eben auch am Ende ja für die Praxis dementsprechende evidenzbasierte Erkenntnisse vorliegen, die eben in die Unternehmen getragen werden können mit ganz klaren Empfehlungen, was können sie machen und was kann man da eben unterstützend vielleicht noch verändern.
Okay, das heißt, dann müssen wir uns auf jeden Fall in 1,5 Jahren wiedersehen hier,
Sehr, sehr gerne.
um dann mal drauf zu schauen, was hat sich getan und was können die Unternehmen verwenden, ne? Und ja, bis dahin erstmal auf jeden Fall für heute vielen, vielen Dank, dass du da warst und dieses Thema einmal mitgebracht hast. Glaube, das ist ein wichtiges Thema, ne? Und ich glaube auch, dass da jeder ein bisschen einen Blick für haben darf, ne? Was ja beschäftigt die Menschen in meinem Umfeld und mit wem habe ich es vielleicht auch zu tun und wie können wir auch gemeinsam schauen, dass wir eine positive Arbeitsumgebung und Arbeitswelt gestalten, ne? Und dann wünsche ich euch natürlich erstmal auch weiterhin viel Erfolg bei eurer Forschung und freue mich dann darauf, ja, in 1,5 Jahren mal auf die Ergebnisse, die ihr auch erstellt und erarbeitet habt, zu schauen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, Anna, wenn wir uns dann in 1,5 oder 2 Jahren wiederhören und bin ganz gespannt, an welchem Punkt wir dann stehen.
Ja, Dankeschön, danke, dass du da warst.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.